Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Rechtsanwalt, gelernter Rinderzüchter und Vorsitzender der Europäischen Linken, Gregor Gysi. Schönen guten Tag, herzlich willkommen im Studio.
Schönen guten Tag, freue mich bei Ihnen zu sein.
Ja, schön, dass Sie da sind. Sie haben gerade sinniert darüber, dass der Wetterbericht auch nicht mehr so zuverlässig ist, wie er mal war.
Das stimmt. Und wir können zwar auf dem Mond landen, habe ich gelernt, aber einen Salzstreuer herzustellen scheint sehr kompliziert zu sein. Die meisten in Gaststätten funktionieren nicht.
Okay. Wir reden heute über unterschiedliche Komplexitäten dieses Tages, der größeren Ordnung. Das Bundesverfassungsgericht hat sich zu Hartz IV geäußert, zu den Sanktionen, teilweise verfassungswidrig, teilweise okay, werden wir gleich besprechen. Wir werden auch so ein bisschen abtauchen in die jüngere Geschichte, das ist ja gerade die große Erinnerungswoche, 30 Jahre Mauerfall, dann am Samstag, der zu feiern ist, gestern die große Demonstration auf dem Alexanderplatz vor 30 Jahren. Ich bin nochmal ganz kurz bei dem Rinderzüchter. Ja. Mir ist das begegnet, als ich den Kirschner, dieses Volkshandbuch, ja, Bundestag, alle Abgeordneten mit einer kleinen Biografie, mal in die Hand bekommen habe in den 90er Jahren und sah das und dachte, das ist so eine Gemeinheit des West-Establishments, dass sie ihnen das mit reinschreiben. Aber das haben sie immer ganz gerne selber mit formuliert.
Ja, natürlich. Ne? Es gab eine vernünftige Regelung in der DDR, das war die Berufsausbildung mit Abitur, also Abgang nach der 10. Klasse, 3 Jahre Lehre. Und dann ein gleichwertiges Abitur, wenn du Chemiefacharbeiter wurdest und dann Chemie studiert hast, war das sinnvoll. Aber 4 Jahre lang gab es eine schwachsinnige Regelung, unter der ich litt, weil Frau Honecker meinte, dass die Besucherinnen und Besucher der erweiterten Oberschule, also unser Gymnasium, nicht genügend mit der Arbeiterklasse verbunden sind. Und da mussten wir nebenbei alle einen Beruf erlernen und so wurde ich Rinderzüchter. Mhm. Allerdings hat mein Vater später zu mir gesagt, wenn ich je in meinem Leben Asyl beantragen muss, kann ich meine Ausbildung zum DDR-Juristen vergessen, während ich als Cowboy weltweit gefragt bin.
Obwohl in diesen veganen Zeiten, ich weiß nicht, irgendwie bricht das wahrscheinlich auch weg.
Wahrscheinlich auch nicht leicht, stimmt.
Gregor Gysi, zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, 1 Stunde lang. Die Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger sind teilweise verfassungswidrig. Das hat Karlsruhe, das hat das Bundesverfassungsgericht heute entschieden. Also Sanktionen sind grundsätzlich möglich, aber sie dürfen eben keine obligatorische Sache sein. Die Ämter müssen Spielräume haben und sie dürfen auch nicht in enger Taktfolgung hintereinander automatisch kommen. Also in gewisser Weise abgeschwächte Sanktionen sind okay, sagt das Bundesverfassungsgericht. An meiner Seite der linken Politiker Gregor Gysi. Herr Gysi, ich habe eine gewisse Ahnung, wie Sie als linken Politiker zu dem Thema stehen. Ist das ein Urteil, das jetzt irgendwie okay vermittelnd dazwischen ist oder sagen Sie, nee, das reicht nicht?
Es reicht aus einem Grunde nicht. Wenn wir ein Existenzminimum definieren, darf niemand das Existenzminimum unterschreiten. Wissen Sie, wir Deutschen denken immer in Form von Sanktionen. Ich verstehe nicht, warum wir nicht in Form von Boni denken. Also wir könnten das sagen, das ist der Betrag, den jeder Bedürftige bekommt. Und diejenigen, die sich engagieren oder die wirklich krank sind, die kriegen eben einen Aufschlag. Also umgekehrt herangehen, dass ich nicht Sanktionen verteile, sondern Boni verteile. Aber komischerweise, so wird bei uns gar nicht gedacht. Und das wünschte ich mir.
Also ich meine, so wird gedacht, aber eher in anderen Gehaltsgruppen.
Ja, ja. Bei den Chefs von Konzernen. Ja, da. Aber sonst, verstehen Sie, das wäre eine andere Herangehensweise. Ich definiere das Existenzminimum, das steht jedem zu, Punkt. Und dann für die wirklich Kranken oder für die, die sich engagieren, wenn sie gesund sind, gibt es eben was drauf.
Ich gehe mal zurück auf Stunde Null sozusagen, Geburtsstunde Hartz IV, 2003, ein gewisser Gerhard Schröder im Deutschen Bundestag, der das sagt.
Niemandem wird künftig gestattet sein, sich zu Lasten der Gemeinschaft zurückzulehnen. Wer zumutbare Arbeit ablehnt, der, meine Damen und Herren, wird mit Sanktionen rechnen müssen.
Gerhard Schröder 2003. Jetzt könnte man erstmal fragen, was ist denn verkehrt an diesem Gedanken?
Naja, das kannte ich aus der DDR. Da war asoziales Verhalten sogar strafbar. So weit geht man nicht in der Bundesrepublik. Aber wir haben keine Arbeitspflicht. Und wir haben eine Konvention unterschrieben, eine UN-Konvention, wonach es keine Arbeitspflicht geben darf, mit Ausnahme des Strafvollzuges. Da darf es sie geben, aber sonst nicht. Und dann kann ich die nicht indirekt einführen.
Aber gibt es denn da eine Pflicht zur Solidarität?
Ja, die gibt es, weil die Würde des Menschen unantastbar ist nach Artikel 1 Absatz 1 Satz 1. Und alle staatliche Organe verpflichtet sind, das zu gewährleisten. Das heißt, wir müssen ein Minimum für jeden sichern. Und deshalb finde ich nach wie vor, also nicht wie Gerhard Schröder und auch nicht so ganz wie das Bundesverfassungsgericht heute, den umgekehrten Weg viel sinnvoller. Mhm. Das machen wir ja auch was deutlich. Wir sagen, nein, du engagierst dich nicht, du kommst nicht, du bist gesund. Es gibt keinen Grund, das zu entschuldigen, also kriegst du keinen Bonus, sondern die anderen kriegen das Bonus. Bloß ein Existenzminimum darf man nicht unterschreiten, meines Erachtens. Kommt man dann in Kollision mit Artikel 1 des Grundgesetzes.
Jetzt muss man aber so ehrlich sein, so wie Sie das skizzieren, würde das Ganze dann teurer, also wenn wir nicht durch Sanktionen, sondern mit Belohnung arbeiten, denn der Großteil macht ja mit. Es geht eben um den Teil der Leute, die man aus verschiedensten Gründen nicht erreicht.
Ja, wissen Sie, da kann ich gar kein Mitleid haben. Also wenn unsere Bundesverteidigungsministerin und unsere Kanzlerin dem Trump versprechen, dass wir anstreben, 2% unseres Bruttoinlandsprodukts für Armee und Rüstung auszugeben. Also im letzten Jahr haben wir 38 Milliarden ausgegeben. Das wären dann über 75 Milliarden Euro. Also von einer größeren Steuerverschwendung habe ich noch nie gehört.
Okay, jetzt machen Sie natürlich den guten Politikertrick, das eine mit dem anderen zu vergleichen. Jedes System muss ja in sich erstmal logisch und schlüssig sein.
Ja, natürlich. Ja?
Also das heißt, die Sozialhilfe, das Arbeitslosengeld 2 muss so funktionieren, dass man sagt, es muss Anreize geben, mitzumachen.
Ja, gibt es. Und wenn ich einen Bonus einführe, gibt es einen Anreiz. Okay. Dann weiß ich, ich engagiere mich, ich bewerbe mich. Und das Problem ist doch, ich kenne doch Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger, also die Engagierten, 1000 Bewerbungen ohne eine einzige positive Antwort. Wenn wir ihnen keine Arbeit bieten, dann können wir auch nicht so bestimmte Bedingungen verlangen. Und ich sage es noch einmal, das Existenzminimum darf nicht unterschritten werden. Darüber muss man sich einigen, wo das Existenzminimum liegt. Aber mehr kann ich immer geben und damit kann ich Engagement fördern, Bewerbung fördern. Das dient dann auch der Wirtschaft.
Mhm. Mal andere Ebene, politische Ebene. Sie verdanken dieser Politik von Gerhard Schröder aber ganz schön viel, oder? Politisch?
So denke ich nicht. Sonst müsste ich ja mir wünschen, dass die Verhältnisse immer schlimmer werden, damit die Linke in den Augen der Wählerinnen und Wähler immer wichtiger wird. Am liebsten hätte ich, dass wir überflüssig werden, weil alle unsere Wünsche erfüllt sind. Aber davon kann man nicht ausgehen. Deshalb, nee, so bin ich auch nicht gestrickt. Wenn es den Leuten besser geht, freue ich mich.
Aber also jetzt mal sowohl für die Linke, die ja erst dadurch entstanden ist eigentlich, aus der Fusion mit der WASG, auch für Sie persönlich, für Sie war das ja auch eigentlich der Schritt zurück in die erste Reihe der Politik, dass Sie gesagt haben, nee, da muss ich noch mal ran.
Ja, da ist schon was dran, aber das trotzdem hat mir das gar nicht gefallen, weil die SPD sie hat sich eine Existenzgrundlage entzogen. Also der erste Krieg, an dem Deutschland nach 45 beteiligt war, auch noch völkerrechtswidrig, war unter Führung von SPD und Grünen. Die Agenda 2010 kam von SPD und Grünen. Die hat dazu geführt, dass wir jetzt den größten Niedriglohnsektor in Deutschland haben innerhalb der EU. Der ist mit 20% größer als der Niedriglohnsektor in Griechenland. Das muss man sich mal überlegen. Und dann haben wir millionenfache prekäre Beschäftigung. Das ist doch nicht die Aufgabe der SPD, sowas einzuführen.
Ja, als guter Agenda 2010 Sozialdemokrat könnte ich jetzt an dieser Stelle sagen, es gab noch nie so viele sozialversicherungspflichtig Beschäftigte wie zurzeit. Und man könnte auch sagen,
ja, fantastisch, mit einer Rente von unter 800 Euro, sodass wir dann das alles wieder an Grundsicherung nachzahlen müssen. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist.
Ja, aber um noch eine weitere Lanze zu brechen, man kann sagen, mit dieser Regierung, auf die Sie so schimpfen, auch mit Blick auf Kosovo, das war auf jeden Fall eine Regierung, die politisch agiert hat, auch wenn sie Fehler gemacht hat und nicht nur reagiert hat.
Ja, das ist wahr. Heute haben wir so ein bisschen so eine Stillstandsphase. Das liegt daran, dass es aber wieder ein Grottenfehler der SPD war, die dritte große Koalition einzugehen. Das hätte sie nicht tun dürfen. Mhm. Und da hätte ich mich auch vom Bundespräsidenten Steinmeier nicht beeindrucken lassen und auch nicht von Frau Merkel. Die hätte ja auch ein Minderheitenkabinett machen können. Und wenn sie es nicht gewollt hätte, dann eben wieder Neuwahlen. Das kann man, nicht alle 4 Monate neu wählen, aber einmal kann man die Ausnahme schon machen, nachdem Mitte rechts, also Jamaika, gescheitert war. Aber wissen Sie, dass die SPD wieder darauf eingegangen ist und jetzt Wahlniederlage für Wahlniederlage kassiert und nichts daraus lernt, das kann ich nicht nachvollziehen. Sie muss zu ihren Ursprungswerten wieder zurückkehren. Wenn sie das schafft, dann kriegt sie als Gegenüber zur Union auch wieder einen Stellenwert. Die Union ist nicht mehr so konservativ, wie sie es mal war, und die SPD ist keineswegs so sozialdemokratisch, wie sie es mal war. Und das stärkt die Ränder. Das stärkt aber nicht wenig den linken Rand, sondern ganz besonders den rechten Rand.
Gregor Gysi, wie man als Sozialdemokrat Wahlen gewinnen kann, darüber werden wir noch sprechen in dieser Radiostunde. Bodo Ramelow, wir tauchen aber gleich erstmal ein in Erinnerungen. 30 Jahre Mauerfall, 30 Jahre nach der großen Demonstration am Alexanderplatz in Berlin, an die am Abend erinnert wurde. Gregor Gysi ist mein Gast und darf ein Rätsel mit auflösen. Wer ist gemeint bei dieser Performance gestern Abend auf dem Berliner Alexanderplatz?
Sehe ich etwa aus wie einer, der einen Plan hat?
Ich bin kein Pläneschmieder!
Ich versuche nur den Pläneschmiedern zu zeigen, wie lustig ihre Versuche, etwas zu kontrollieren, in Wahrheit sind.
So, Gregor Gysi guckt nachdenklich.
Keine Ahnung, aber ich glaube, die Schauspieler am Anfang haben sowas gemacht. Kann das sein?
Nee, also das ist von gestern Abend, das ist nicht von vor 30 Jahren.
Dass sie das wiederholt haben?
Nee, die haben wirklich mit ihrem Auftritt gespielt. Das Panzerkreuzer Rotkäppchen Theaterkollektiv, so heißt die Truppe. Mit denen haben sie auch geredet, haben sie uns vorher zumindest gesagt. Ja, und die wollten irgendwie spielerisch mit dem Auftritt des Jungen Gregor Gysi, damals am 4. November 1989
Die habe ich gestern Abend an der Volksbühne gesehen und da haben sie gesagt, wir haben sie vorhin gespielt.
Fällt mir jetzt auf. War noch ein bisschen mehr, wir können Ihnen das gerne nachher nochmal in ganzer Länge vorspielen. Ich habe mal den Original-Gysi von damals.
Ja. Liebe Freunde, ich spreche eigentlich frei. Ich habe es mir diesmal aufgeschrieben, damit ich auch danach noch weiß, was ich gesagt habe.
Gregor Gysi, vor 30 Jahren, vor gut 30 Jahren, die Geburtsstunde des Politikers Gregor Gysi, kann man schon so sagen, oder?
Kann man so sagen,
ja. Bereut jemals?
Ich habe bestimmte Dinge bereut, aber im Kern nicht, dass ich in die Politik gegangen bin, weil es für mich natürlich auch eine sehr aufregende und spannende Zeit war. Ich habe nur so bestimmte Dinge an mir kennengelernt, die ich so von mir gar nicht ahnte. Ich habe ja wirklich das Neue Forum vertreten, ich habe Rainer Eppelmann vertreten. Und zwar bis zum Mauerfall.
Als Rechtsanwalt.
Ja, als Rechtsanwalt. Bis zum Mauerfall. Und als die Mauer fiel, brauchte sie mich nicht mehr. Dann konnte nichts mehr passieren. Dann richtete sich die ganze Kritik auf die SED zu Recht, aber eben auch übertrieben. Und der Anwaltinstinkt in mir zog mich dann dorthin, weil ich mir sagte, jetzt haben die Probleme, nicht mehr die anderen. Darüber habe ich wirklich nachgedacht. Und dann auch bei der Einheit habe ich natürlich die Ostdeutschen vertreten, die es am schwersten hatten. Und das wurden dann immer mehr, nicht weniger, sondern immer mehr. Das ist ganz interessant. Und jetzt muss ich höllisch aufpassen, weil die SPD so viele Probleme hat, dass sie nicht jetzt anfangen darf, mich zu interessieren.
Gregor Gysi, der Anwalt der SPD, Sie könnten
das natürlich. Das wäre natürlich der Höhepunkt.
Sie haben jetzt nicht kurz darüber nachgedacht, ob Sie sich um den Vorsitz bewerben. Und das wäre dann sozusagen die Gegenbewegung für Lafontaine.
Aber Sie müssten zugeben, dass es eine Art Höhepunkt für die SPD wäre. Nein, werde ich nur nicht tun. Ich bin 71, man muss auch sich selbst Grenzen setzen.
Das ist ja auch in gewisser Weise paradox, dass Sie als der Anwalt der untergehenden DDR und derjenigen, wie Sie es gerade beschrieben haben, die eben dann zum Teil auch wirklich schwierige Übergänge erlebt haben, schwierige Veränderungen auch ihrer Biografie, dass Sie aber so wie kein anderer zum politischen Personal und im Prinzip zum Inventar dieser Bundesrepublik gehören. Also wenn man mal überlegt, wer ist noch aktiv von denen, die damals aktiv waren, fällt mir Wolfgang Schäuble ein und Sie.
Wissen Sie, das hat damit zu tun, dass ich mir im Laufe der Jahre natürlich auch eine Akzeptanz erarbeitet habe. Zunächst, als ich in der Politik begann. Also ich war am 6. November sehr beliebt, weil ich das erste Mal im Fernsehen auftrat und volles Reiserecht forderte. Da bekam ich Urkunden von Brigaden. Und als ich dann Vorsitzender meiner Partei wurde, hatte sich das völlig erledigt mit der Beliebtheit. Dann kam das Gegenteil. Und wofür ich den Journalistinnen und Journalisten wirklich dankbar bin, ist, dass sie es doch nicht ganz gerecht fanden und mich dann sehr viel in Talkshows eingeladen haben. Und dadurch konnte ich die ich gar nicht besonders liebe, ehrlich gesagt. Aber das ändert ja nichts daran. Das war ja meine einzige Chance, die Akzeptanz zu erhöhen. Und ich weiß noch, wann mir das...
Man hatte nicht den Eindruck, dass sie sich da groß aufopfern mussten. Aber
nein, das hat nichts mit Opfern zu tun. Aber ich weiß doch, dass die leicht oberflächlich sind, die Kürze. Du ärgerst dich darüber immer. Und dann habe ich aber Folgendes gemacht, dass ich dann zuerst im Osten bei der Mehrheit, natürlich nicht bei allen, akzeptiert wurde. Und dann auch im Westen, zum Schluss auch in Bayern. Das war eine Leistung.
Wir sind ja in dieser Erinnerungswoche. Samstag, der 9. November, wird dann 30 Jahre Mauerfall zurückliegen. Am Anfang der Woche eben gestern diese Riesendemonstration in der DDR. 500.000 Leute, die Zählungen schwanken so ein bisschen.
Ist wurscht.
Aber auch ja viele beeindruckende Reden. Ich habe noch mal einen kurzen Auszug von Stefan Heim, dem Schriftsteller, der den Vergleich aufmachte zu den Feierlichkeiten, die es ja kurz vorher gegeben hatte zum Republikgeburtstag, 40 Jahre DDR.
Welche Wandlung! Vor noch nicht 4 Wochen die schön gezimmerte Tribüne hier um die Ecke. Mit dem Vorbeimarsch, dem Bestellten, vor den Erhabenen. Und heute ihr, die ihr euch aus eigenem freien Willen versammelt habt für Freiheit und Demokratie und für einen Sozialismus, der des Namens wert ist.
Stefan Heim, 1989. Sozialismus, ein demokratischer Sozialismus, ein eigenständiger Weg der DDR. Das war damals ja ganz stark der Ton, die Tonalität dieser Demonstration auch. War das eine Illusion?
Wahrscheinlich. Trotzdem ist es interessant. Alle Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler, alle Demonstrierenden haben bis zum Fall der Mauer ja nicht die Einheit Deutschlands gefordert. Das kam ihnen gar nicht in den Sinn. Sondern sie wollten die DDR grundlegend reformieren. Und dass sie das für möglich halten, ist für mich, oder für möglich hielten, ist für mich wieder wichtig. Weil ich will ja immer, obwohl ich weiß, es gab staatliches Unrecht in der DDR, mag ich den Begriff Unrechtsstaat nicht, weil der hessische Generalstaatsanwalt diesen Begriff erfunden hat für das Naziregime. Und da gehört er auch hin. Und ich will die DDR und das Naziregime nicht in einen Topf haben. Aber vor allen Dingen gibt es einen Unterschied. Das Naziregime, da wäre auch kein Bürgerrechtler, kein Demonstrant auf die Idee gekommen, dass das zu reformieren ist. Das konnte nur beseitigt werden und musste beseitigt werden. Aber bei der DDR gab es eben doch die Vorstellung, ja, wenn man das abschafft und jenes abschafft und dieses machte, das wäre interessant. Wobei zum Beispiel mein Vater mir gesagt hat, der Gorbatschow, dem fallen geniale politische Reformen ein, aber nichts für die Wirtschaft. Und daran wird er zugrunde gehen. Was auch stimmte, da ist ihm auch nichts eingefallen. Trotzdem finde ich das wichtig. Und damals ging es um die DDR. Und noch was, der Staatssozialismus ist selbst gescheitert. So wie er war. Letztlich auch zu Recht gescheitert. Aber im demokratischen Sozialismus gab es nur 3 Versuche. Alle 3 sind militärisch beendet worden. Das ist die Pariser Kommune. Das ist die Tschechoslowakei 1968 und das ist Allende in Chile. Immer ein demokratischer Sozialismus wurde komischerweise militärisch verhindert. Wahrscheinlich wussten die, dass der auch erfolgreich sein könnte. Deshalb bin ich ja demokratischer Sozialist geblieben.
Er war, ich meine, so schreibt sich die Geschichte fort, dann richtig. Aber nicht erfolgreich im demokratischen Wettbewerb, auch unter der DDR-Bevölkerung.
Nein, natürlich nicht. Mit der Maueröffnung hatte sich das alles geändert. Wenn dann auch noch eine Marktwirtschaft eingeführt wird, wozu sollst du 2 Deutschlands haben mit ähnlichen Strukturen? Die Frage war dann eine ganz andere. Gibt die Sowjetunion die Genehmigung, ja oder nein? Denn gegen den Willen der Sowjetunion wäre die deutsche Einheit nicht zustande gekommen. Wegen der DDR hätte niemand den Dritten Weltkrieg geführt. Und Mitte Dezember hatte ich mein erstes Telefongespräch mit Gorbatschow, na auch mein einziges, persönlich habe ich dann noch gesprochen, aber nicht mehr am Telefon. Und da sagte er mir, wenn Sie die SED auflösen, lösen Sie die DDR auf. Wenn Sie die DDR auflösen, lösen Sie die Sowjetunion auf. Mitte Januar hatte er schon eine andere Haltung, aber das war ganz ernsthaft seine Haltung.
Aber
das fand ich ein bisschen viel auf den Schultern eines kleinen Berliner Advokaten, noch die ganze Sowjetunion obendrauf. Also
aber interessant, Herr Gysi, wenn man sich mal diese 3 Sachen anschaut, die Sowjetunion ist untergegangen, die DDR ist untergegangen, die SED haben Sie nicht aufgelöst, die haben Sie mitgenommen in die PDS.
Ja, darum habe ich mich ja auch gekümmert, wissen Sie? In Wirklichkeit war es so, dass das auch gar nicht ging. Wir hatten kein Stiftungsrecht. Das ganze Eigentum der Partei, das wir dann übertragen haben auf die in Volkseigentum und dann auch auf die Treuhandanstalt, wäre herrenlos geworden. Wir hatten kein Arbeitslosengeld in der DDR. Ich hätte über 100.000 Leute von einem Tag zum anderen entlassen müssen. Das wäre alles unverantwortlich gewesen. Du hättest auch gar nicht gewusst, welche Reaktion es dann gibt. Und das fand ich ja das Gute auch an den Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtlern und den Demonstrierenden in der DDR, dass sie die Machthaber nicht einfach verjagt haben, sondern Schritt für Schritt so eine Art Ursprungsdemokratie hatten sie in ihrem Bewusstsein, die einen Machtwechsel organisiert haben. Und dadurch ging das Alltagsleben weiter und es wurden unnötige Härten vermieden.
100-mal gesagt und nach wie vor richtig und wichtig, das zu betonen, ohne Polen, ohne die Solidarność wäre der Mauerfall nicht möglich geworden. Wenn wir heute auf Polen schauen, Gregor Gysi, da reiben sich viele verwundert die Augen. Die umstrittene Justizreform ist ein Teil, beispielsweise die Möglichkeit, unliebsame Richter an höchsten Gerichten über den Weg der Verrentung loswerden zu können. Dies hat heute der Europäische Gerichtshof für unrechtmäßig erklärt. Herr Gysi, ich vermute, als Jurist begrüßen Sie das Urteil?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt etwas, was wirklich nicht geht, dass du die Gewaltenteilung aufhebst. Es gibt immer wieder einzelne Versuche. Auch Kanzler haben schon Rundfunk angerufen und fühlten sich schlecht behandelt und so. Aber im Kern musst du dafür sorgen, dass die Medien unabhängig sind und dass die Justiz unabhängig ist. Du darfst dich über Urteile ärgern. Das ist völlig legitim. Aber du kannst nicht so, wie das in Polen versucht worden ist, dir die eigene Richterschaft eben schaffen. Darum ging es ihnen ja. Sondern du musst dem akzeptieren, die sind zu einem anderen Zeitpunkt gewählt und sie sind, wie sie sind und werden ihre Entscheidung treffen. Und deshalb finde ich es wichtig, dass der Europäische Gerichtshof sowas aufhebt. Wenn wir das nicht hätten, würden sie das einfach so fortsetzen.
Es ist wichtig und richtig, dass der EuGH das tut, aber wir wissen auch, so richtig wird es wahrscheinlich nichts ändern, gerade in den polnischen politischen Verhältnissen. Wir hatten gerade die Wahl da, die Wahl, die die Peace-Partei gestärkt hat. Und das ist ja das Schwierige auch jetzt gerade in diesem Erinnerungsjahr, 30 Jahre nach den friedlichen Revolutionen in Mittel- und Osteuropa, dass wir auch teilweise Protagonisten dieser Zeit sind. Viktor Orban in Ungarn war auch einer der Protagonisten dieser friedlichen Wenden. Und dass man sich fragen kann, was sagt das eigentlich über den Erfolg und den inneren Bestand dieser Revolution?
Wenn du eine Staatspartei hast, die die führende Rolle spielt, finden sich dort lauter Leute wieder, die eigentlich nicht wegen der Ideologie, sondern wegen ihrer eigenen Entwicklung sich dieser Partei anschließen, um eben was zu werden. Das ist ja zunächst erstmal nachvollziehbar. Und wenn sich das dann ändert und diese Partei nicht mehr Staatspartei ist, dann verlassen sie die natürlich auch sehr schnell. Es gibt auch ehrliche Leute, die Partei verlassen, weil sie wieder enttäuscht sind über bestimmte Entwicklungen. Also da muss man schon differenzieren. Und deshalb wundert mich das gar nicht, dass bestimmte Leute dann wiederum zum Gegenteil werden. Ich meine, im Westen haben wir das ja erlebt bei Mahler. Also erst linksextrem, dann rechtsextrem. Das ist zwar selten, aber es kommt vor. Trotzdem gibt es gewichtige Unterschiede. Wissen Sie, was der Hauptunterschied ist? Die Rechtsextremen kämpfen gegen die Schwächsten in der Gesellschaft. Die Linken immerhin gegen die Stärksten. Das erfordert mehr Mumm, muss ich sagen. Und den Unterschied muss man sehen. Aber in Polen,
was aber, wenn Sie diesen Unterschied gerade aufmachen, was aber natürlich sehr interessant ist, und wir sehen das in Deutschland, wir sehen das in anderen Ländern, dass das Wählerpotenzial von Rechten wie Linken sich da manchmal aus ähnlichen Töpfen speist. Und zwar aus einem Gefühl heraus, das, glaube ich, Sie mit der PDS auch ganz gut lange bedient haben, gegen die da oben, also gegen das System, gegen das Establishment, wo man das Gefühl hat, abgehängt zu sein. Das kann man natürlich inhaltlich als Kampf gegen die Starken auffüllen. Es bleibt aber erstmal natürlich auch so ein Ressentiment, das dann schnell politisch auf die andere Seite wandern kann.
Nein, nein, so schnell geht das nicht. Es gibt Leute, also erstens, die meisten Wählerinnen und Wähler der AfD kommen von den Nichtwählerinnen und Nichtwählern, ganz viele von der Union. Und dann erst kamen wir. Aber das hat sich auch erledigt. Die uns verlassen haben, wählen uns nicht mehr und die bleiben auch dort. 1% der AfD-Wählerinnen und Wähler könnte sich vorstellen, noch die Linke zu wählen. 99% können sich das nicht mal vorstellen. Das ist auch eine interessante Untersuchung. Auch ganz schön, wie viele SPD-Wählerinnen und Wähler sich das vorstellen können. Das sind ganz andere Zahlen. Aber das lasse ich mal weg.
Okay, wie ich vergesellschaften gerade
nee, das AfD-Problem. Ich will auf was anderes hinaus. Die Linke oder die PDS ist im Osten natürlich zum Teil wegen ihrer Politik und Ideologie gewählt worden, aber zum Teil auch aus einem anderen Grund. Es war das Einzige, was die etablierten Parteien ärgerte. Das nennt man Protestpartei. Also du zeigst es allen Parteien, indem du diese wählst. Und das sind wir nicht mehr. Also wir wären es ja gerne noch, aber wir sind es nicht mehr. Wir sind noch in der Regierung in Brandenburg, wir sind in der Regierung in Berlin, wir stellen den Ministerpräsidenten in Thüringen, da kannst du ja lange erklären, du bist die Protestpartei, glaubt dir bloß keiner mehr. Und das ist ja auch wahr. Stellen Sie sich mal vor, in Sachsen und in Brandenburg hätten wir 2% zugelegt, das hätte ja nicht mal mehr den Bundesvorstand der CSU erregt. Aber das AfD Wahlergebnis. Das erregt sie. Das heißt, diejenigen, die uns als Protestpartei gewählt haben, die haben gewechselt jetzt zur AfD. Und wir müssen ein Stück, eine neue Identität finden und andere Wähler gewinnen.
Aber das Interessante ist ja, dass, wenn Sie das so beschreiben, diesen Weg der PDS und dann Linken in die Verantwortung, müsste ja idealerweise dazu führen, dass dann diejenigen, die vielleicht auch aus gewissen Gefühlslagen heraus gesagt haben, so richtig, ich möchte denen da oben mal was zeigen oder den etablierten Parteien, dass sie dann sagen, okay, das ist jetzt auch mein politisches System. Ich merke, dass Veränderung möglich ist und die dann vielleicht feststellen, ah, so viel Veränderung gibt es gar nicht, auch wenn die Linke regiert.
Die gibt es ja, die uns nach wie vor wählen oder uns sogar deshalb wählen. Und wir haben ja nun in Thüringen sogar zugelegt. Das liegt wieder an dem Ministerpräsidenten. Das ist wieder ein eigener Wert. Aber es gibt eben auch die anderen. Wissen Sie, die Menschen sind einfach verschieden. Davon muss man ausgehen. Und es gibt viele, die das stört. Das ist, wissen Sie, wegen der Meinungsumfrage. Das sind wahrscheinlich auch diejenigen, die meinen, die Meinungsfreiheit sei nicht wirklich entwickelt worden, weil sie heute, das stimmt natürlich nicht, aber weil sie heute auf eine ganz andere Art ihre Meinung sagen wollen, wofür sie zumindest öffentlich geächtet werden. Sie werden nicht bestraft, sie werden nicht eingesperrt, nichts. Aber viele sind damit logischerweise nicht zufrieden. Und es gibt noch etwas, was man nicht vergessen soll. Sie haben weniger zu sagen im Betrieb, wenn du arbeitest. Mhm. Also bevor du dem Chef wirklich deine Meinung sagst, das überlegst du dir 8-mal. Und das erleben sie und empfinden es, dass da ein Akt der Befreiung fehlt.
Wir schauen nach Thüringen und sehen da heute einen Appell, den Appell konservativer Unionsmitglieder in Thüringen, so ist er überschrieben, 17 CDU-Funktionäre, die ihre Partei zu Gesprächen auch mit AfD und Linkspartei auffordern. Jetzt kann den Linken Gregor Gysi freuen, dass da jemand auch mit Ihnen reden will. Jetzt kann den Linken Gregor Gysi ärgern, dass viele, was viele in den ersten Reaktionen auch tun, bis hin zur Empörung, dass da jemand sagt, CDU-Leute sagen, wir brauchen auch Gespräche mit der AfD.
Also das Problem ist folgendes, die CDU ist in einer wirklich schwierigen Situation. Sie versucht ja immer die Gleichschaltung von Linken und AfD herzustellen. Das ist natürlich falsch. Und ungerecht, entspricht auch nicht den Tatsachen und auch nicht mehr dem Gefühl in der Bevölkerung, die sehr wohl unterscheiden können. Es war ja hochinteressant, dass gleich nach der Wahl 68% der CDU-Wählerinnen und CDU-Wähler sagten, man muss hinsichtlich der Linken umdenken. Und Ramelow ist Ministerpräsident. Das Gespräch mit einem Ministerpräsidenten kann man sowieso nicht verweigern. Da hat übrigens auch Möhring von Anfang an gesagt, dass er das führen wird. Ich glaube, anfangs war er noch offen für den Gedanken einer Koalition und dann ist er von oben aus Berlin.
Da kamen irgendwie Signale aus Berlin. Ja.
Ja, wieder zurückgestaucht worden. Und was bedeutet das für die CDU? Wenn sie, sagen wir mal, Ramelow toleriert oder sogar eine Koalition eingeht. Übrigens müssen dann beide Parteien über ihren Schatten springen. Das ist für die Linke auch nicht leicht, um es ganz deutlich zu sagen. Dann ist die Gleichsetzung von links und rechts erledigt. Dann muss die Union einräumen, die Linke gehört zum demokratischen Spektrum, die AfD nicht. Wissen Sie, an sich hätte ich auch nichts dagegen, dass man mit der AfD spricht. Die Frage ist nur, wozu? Was soll dabei herauskommen? Und ich glaube, dass wir doch eine deutliche Distanzierung, gerade auch von Herrn Höcke, ich meine, das ist ja nun wirklich auch ein besonderes Exemplar, kann ich nur sagen, in Thüringen, dringend benötigen.
Also brauchen wir dann sowas wie eine braune Sockenkampagne?
Nee, die Sockenkampagne hat ja letztlich die PDS und später auch die Linke nur gestärkt. Überhaupt ist der Umgang mit der AfD schwierig. Ich sage Ihnen mal auch bei den Medien, wissen Sie, was mich wirklich am meisten ärgert? Dass die AfD-Leute fast immer, es gab eine schöne Ausnahme, nur nach Flüchtlingen gefragt werden. Und da ziehen die dann vorm Leder. Aber warum nicht mal nach Rente, nach Gesundheitspolitik, nach Wohnungspolitik? Mhm. Ich meine, wenn man im Bundestag sitzt, ist man für alle Themen verantwortlich. Und der Vorsitzende beim Sommerinterview bei der ARD konnte immer nur sagen, damit müssen wir uns noch beschäftigen, er hat keine Ahnung. Das wurde mal deutlich. Also wenn schon, dann würde ich mal Ihnen das ganze Spektrum der Politik vorführen und Sie nicht diese Spezialisierung auf die Flüchtlingsfrage nicht hinnehmen.
Ja, guter Impuls. Ich glaube, es passiert auch schon deutlich mehr, als es in der Anfangszeit der Fall war. Frage ist, würde das wirklich AfD-Wählerinnen und Wähler beeindrucken? Ist es das, was sie suchen?
Begrenzt.
Und Frage ist auch, was passiert eigentlich im politischen Spektrum, wenn CDU und Linke zusammenarbeiten? Könnte da nicht dann auch der Eindruck entstehen, der ja immer wieder populistisch bedient wird, im Grunde sind die eh alle gleich. Es ist
ja
egal.
Natürlich. Deshalb sage ich ja, beide müssten über ihren Schatten springen. Man soll das nicht unterschätzen. Und wir müssen höllisch aufpassen, dass wir nicht auch als etablierte Partei gelten. Nur wir alle müssen uns doch Gedanken machen, und deshalb ist Ihre Frage so berechtigt, wie wir das Interesse, die AfD zu wählen, abbauen können. AfD-Verbot wäre völlig falsch, will ja auch keiner. Wie kann man das Interesse abbauen? Ich glaube, indem wir bestimmte soziale Fragen lösen, indem wir bestimmte kulturelle Fragen lösen, indem die Menschen im Osten, aber auch im Westen mehr Selbstbewusstsein entwickeln. Das heißt, wenn wir sie stärken, sozial und kulturell und auch in ihrer eigenen Bewusstseinshaltung, dann haben sie die AfD nicht mehr nötig. Und man darf Folgendes nicht vergessen, das ist ja eine interessante Umfrage. 45% der Wählerinnen und Wähler der AfD in Brandenburg haben sie gewählt, weil sie rassistisch und nationalistisch ist. 55% hatten andere Motive. In Sachsen ist es ungünstiger. Da haben 70% der Wählerinnen und Wähler der AfD sie gewählt, weil sie rassistisch und nationalistisch ist. Aber 30% hatten andere Motive. Nun sind sie für ihre Wahl von Leuten in der Nähe der Nazis trotzdem verantwortlich. Und Punkt. Aber da zeigen sich doch Möglichkeiten, wenn wir eine andere Politik machen, wenn wir sozialer werden, wenn wir die Schicksalsfragen der Menschen anders beantworten, dass es dann für die AfD immer schwieriger wird, die ganze Schuld auf einen syrischen oder anderen Flüchtling zu schieben. Und da müsste es zum Beispiel mal ein Gespräch geben von der CSU bis zur Linken. Da versuchen wir das mal hinzukriegen. Ja? Weil die CSU andere Aufgaben hat als die Linke, wenn es um den Abbau der Interessen, die AfD zu wählen, geht.
Gregor Gysi, mein Gast heute. Ich hatte ja schon so einige Fragen an Sie, deswegen drehe ich den Spieß jetzt mal um.
Ja.
Gibt es irgendeine Frage, die Sie sich stellen, die Sie sich auch nicht beantworten können in diesen Tagen?
Ja, das sind mehrere, aber wenn ich nur eine nennen soll. Ich verstehe nicht, dass die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Länder nicht begreifen, wenn sie keine Weltpolitik machen, dass dann die Herrschaft bei den großen Konzernen, die weltweit vernetzt sind, alleine bleibt. Dass sie nicht in der Lage sind, darüber miteinander zu sprechen und Lösungen zu finden, das verstehe ich nicht.
Aber haben Sie den Eindruck, die jetzt genannten stellen sich diese Frage gar nicht, oder stellen sie sich vielleicht diese Frage und finden einfach keine vernünftige Antwort?
Beides möglich. Ich weiß gar nicht, ob Trump sich solche Fragen stellt. Angela Merkel ist eben im Augenblick einfach zu schweigsam. Sie macht zu wenig Politik. Und dieser Mangel an Politik, das hat Folgen auch in der Gesellschaft. Und die SPD wurschtelt rum. Na, schön. Ich will mich ja jetzt nicht ärgern.
Genau. Und Sie wollen ja auch nicht für den SPD-Vorsitz kandidieren.
Nein.
Das halten wir mal fest, Gregor Gysi. Und ich halte fest, schön, dass Sie heute da waren. Vielen Dank für den Besuch.
Hat mir auch Spaß gemacht. Mal eine Stunde zu sprechen, wenn auch natürlich immer nur ein paar Minütchen, ist auf jeden Fall mehr ein Vergnügen, als in 3 Minuten im Rundfunk die Welt erklären zu müssen.
Ich sage Ihnen, also wenn Sie genug haben von den Fernsehtalkshows, Sie sind hier immer willkommen. Und wenn Sie, und
das ist jetzt... Na gut, dann komme ich ständig. Das geht Ihnen dann aber auch auf die Nerven.
Ich wollte an dieser Stelle noch erwähnen, wenn Sie, die Sie uns zuhören, auch mal Interesse haben, was so passiert, während die Musik läuft, dann ist das grundsätzlich möglich. Immer donnerstags öffnen wir das Studio, offenes Studio für ein kleines Publikum. Da gibt es im Internet auf deutschlandfunkkultur.de die Informationen, deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Dann können Sie unser Gast sein. Schon an diesem Donnerstag sind noch 1-2 Plätze frei, wenn Sie mögen.